Das war natürlich alles sehr neutral, sehr, ja nicht wissenschaftlich, aber doch sehr zurückgenommen, weil man einfach einen sehr technischen Job machen musste. Ich habe es selbst zum allerersten Mal gemacht. Es war meine 8. Bundestagswahl. Und ich fand es gerade als Politikwissenschaftler natürlich unheimlich spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, mal zu schauen, wer so im Laufe des Tages alles auftaucht. Und dann natürlich bei der Auszählung zu gucken, ob sich da so bestimmte politikwissenschaftliche Trends, über die man seit vielen Jahren spricht, eigentlich auch bewahrheiten. Und dann hat mich zum Beispiel sehr überrascht, dass es doch sehr, sehr viele Wähler und Wählerinnen gibt, nämlich die große Mehrheit, die einfach durchwählt. Also die mit Erst- und Zweitstimme die identische Partei und deren Kandidaten ankreuzt. Man spricht ja oft über nachlassende Parteiidentifikation und Abschied von den Volksparteien und so weiter. Aber es scheint nach wie vor viele Wähler zu geben, die ihre Partei wählen und dann auch gleichzeitig den Erstkandidaten ihrer Partei. Und es gibt natürlich ganz wilde Kombinationen von Erst- und Zweitstimme zwischen Parteien zum Beispiel, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber ansonsten war das eigentlich ein sehr nüchternes, ein sehr zügiges Auszählen gestern. Ich habe gehört, viele andere Wahlkreise haben das sehr viel länger gebraucht, weil teilweise auch noch andere Abstimmungen ausgezählt wurden. Aber wir sind eigentlich relativ zügig durch gewesen.
Und wenn man sich nun das Ergebnis anschaut, vielleicht jetzt nicht nur in dem Wahlkreis, den Sie ausgezählt haben, in Brandenburg an der Havel, sondern bundesweit, was wäre denn jetzt Ihre erste Einschätzung über das Ergebnis der Wahl, wenn man sich anschaut, wie vorher eben so die Wahlprognosen aussahen und das, was da jetzt rausgekommen ist? Ist das für einen Politikwissenschaftler auch irgendwie interessant?
Ich fand vielleicht bemerkenswert, wie stark doch die Umfragen am Ende das Ergebnis wiedergespiegelt haben. Da war man ja anfangs ja nicht wirklich sicher, Stichwort Trump-Wahl und Brexit, dass die Umfragen wirklich sehr korrekt sind. Aber da lagen die Umfragen doch relativ nah an dem endgültigen Ergebnis. Ich weiß nicht, ob man das Ergebnis historisch nennen kann. Es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert und man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, mit welcher Partei. Die Verluste der CDU, der Absturz der CSU in Bayern, dieses sehr, sehr hohe Ergebnis für die AfD, die Stärkung der kleinen Parteien wie Linke und Grüne, der Wiedereinzug der FDP, das schlechteste Nachkriegsergebnis der SPD. Also viele, viele Besonderheiten in dieser Wahl, die sicherlich gerade für Politikwissenschaftler in den nächsten Monaten und Jahren viel, viel Stoff für Analysen geben werden. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass man zu Beginn des Wahlkampfes eigentlich erwartet hat, dass es eine sehr starke Fokussierung auf die beiden Spitzenkandidaten gibt, Angela Merkel und Martin Schulz, quasi ausgedrückt durch das TV-Duell Anfang September, sodass man eigentlich befürchten musste aus Sicht der kleinen Parteien, dass es sehr schwer sein würde, mit eigenen Themen und Kandidaten durchzudringen. Aber wenn man mal auf das Ergebnis guckt, dann haben beide große Parteien verloren, teilweise massiv, und die kleinen Parteien haben gewonnen. Also das ist etwas, womit man, glaube ich, vor der Wahl nicht unbedingt rechnen konnte.
Nun hat ja auch, wenn man darauf guckt, wie die Großparteien jetzt nun weiter und ob sie weiter zusammen machen werden, da hat ja die SPD oder beziehungsweise SPD-Chef Martin Schulz gestern angekündigt, dass die SPD in die Opposition gehen wolle. Da fragt sich ja einerseits, wie glaubhaft diese erste Ankündigung da ist, also tatsächlich eine Regierungsverantwortung nicht noch einmal wahrzunehmen, und wie Sie das bewerten würden.
Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe es ja quasi nur über Umwege, über Push-News auf dem Handy mitbekommen, weil zu dem Zeitpunkt, kurz nach 6, war ich noch im Wahllokal. Ich glaube, eine weitere große Koalition wäre eine Zerreißprobe für die SPD gewesen. Denn was man so die letzten Jahre beobachten kann, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch vielfach auf Landesebene, der kleine Partner einer Koalition verliert immer. Das war bei der ersten großen Koalition unter Merkel so, das war bei Rot-Rot in Berlin so, bei Rot-Rot in Brandenburg. Und da hatte man vermutlich die Befürchtung, dass mit einer weiteren großen Koalition es bei der nächsten Wahl vielleicht punktetechnisch noch ein bisschen weiter runtergehen würde. Herr Schulz hatte ja schon angekündigt, einen Koalitionsvertrag allen Mitgliedern vorzulegen, so wie beim letzten Mal. Und das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewesen, so viel im Koalitionsvertrag den eigenen Mitgliedern anzubieten, dass die wirklich auch mit Ja gestimmt hätten. Von daher war ich ein bisschen überrascht, dass man das sehr zügig am Wahlabend gemacht hat. Man hätte vielleicht erwarten können, dass man erstmal in Gespräche geht und guckt, wie viel Programm man von der eigenen Seite durchsetzen kann, um dann vielleicht zu entscheiden, macht es Sinn, eine Koalition einzugehen oder nicht. Und dann hätte man immer noch die Option Opposition wählen können. So ist das Bündnis, das sich im Moment abzeichnet, nämlich Jamaika, quasi nicht ein positiv bestimmtes, also dass man für gemeinsame Inhalte kämpft und sich zusammengefunden hat, sondern quasi so ein Stück weit auch negativ bestimmt, einfach weil keine andere Konstellation möglich ist.
Da wurde ja schon angekündigt, dass ja Angela Merkel, die sehr vermutlich künftige und weitere Bundeskanzlerin, da eine Koalitionsbildung bis Weihnachten anstrebt, eben dann als Jamaika-Koalition, weil das jetzt so die einzige Möglichkeit ist, die sich da aus CDU-Sicht auch bietet. Wie sind denn da so die Aussichten, dass so eine Koalitionsbildung bis Weihnachten da auch passiert, beziehungsweise wo sehen Sie da auch so diese Hürden?
Ja, also in den nächsten Wochen wird erstmal nicht so viel passieren. Am 15. Oktober wählt Niedersachsen. Also für die Parteien in Niedersachsen geht der Wahlkampf quasi heute gleich weiter. Und da wird man sich wahrscheinlich im Vorfeld dieser Landtagswahl nicht zu stark auf bestimmte Inhalte, auf bestimmte Themen aus etwa Koalitionsgesprächen vertiefen wollen. Deshalb wird man wahrscheinlich danach erst so richtig loslegen. Dann haben wir zum ersten Mal ein Bündnis aus 3 Parteien, eigentlich aus 4 Parteien, dann sie die CSU mit dazu nehmen und sie als separate Partei in der Konstellation sehen. Und dann gibt es natürlich das Jamaika-Vorbild in Schleswig-Holstein, was natürlich nur begrenzt aussagekräftig ist für eine Jamaika-Koalition im Bund, wo sehr viele Fragen mit auf die Agenda kommen, in Fragen von Außen- und Verteidigungspolitik, die man halt auf Landesebene nicht hat, wo es zum Teil auch große Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Also da wird es sicherlich ja eine ganze Weile dauern, bis man sich da auf Eckpunkte geeinigt hat. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn die Wahl zur nächsten Kanzlerin erst im Januar stattfinden würde.
Nun hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass die SPD in die Opposition gehen möchte. Und wenn sie das tatsächlich tut, ist sie ja dann stärkste Kraft in der Opposition. Würde sie das nicht tun, wäre die AfD stärkste Kraft in der Opposition. Was heißt das für so eine Oppositionsarbeit, wenn da, und ist das vielleicht auch eine mögliche Absicht, nicht eine AfD, so die Redeführung übernehmen darf, um für die Opposition als erstes da zu sprechen?
Also es wird auf jeden Fall eine Belebung der parlamentarischen Diskussionen geben. Wenn Sie mal in den letzten Bundestag gucken, da hatte die Große Koalition 80% der Mandate. Das heißt natürlich auch, dass sie mehr als eine Dreiviertelstunde Redezeit pro Stunde hatten. Sprich, eine wirkliche Debatte, eine wirkliche Diskussion konnte da nicht wirklich aufkommen. Jetzt bedingt durch die AfD, aber vielleicht auch durch die SPD als große Oppositionspartei, wird das sicherlich sehr ganz anders sein. Vielleicht ist es aus demokratietheoretischer Sicht gar nicht so verkehrt, dass man quasi nach der Großen Koalition jetzt, ich glaube Thomas Oppermann hat es gestern so formuliert in einem der Interviews, dass es eine große Partei Mitte-Links gibt, die quasi einer großen Partei Mitte-Rechts gegenübersteht, sodass man wirklich Alternativen aufzeigen kann, dass man wirklich kontrovers diskutieren kann und so vielleicht auch der AfD ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Auf jeden Fall wird die AfD jetzt gefordert sein, auch im parlamentarischen Betrieb zu zeigen, wofür man eintritt und nicht nur im Plenum, auch in den Ausschüssen. Und da wird man sich ja sehr genau schauen, mit welcher parlamentarischen Arbeit die AfD sich in den nächsten Jahren hervortun wird oder halt auch nicht hervortun wird.
Da ist ja auch die Frage, wie die Aussichten auf eine einheitliche Fraktionslinie bei der AfD so sind. Denn das ist ja doch auch eine recht heterogene Partei, wenn man sich anschaut, wie eine AfD ja in Ostdeutschland geprägt ist durch einen sehr starken rechtsnationalistischen Flügel und wie eine AfD dann in Bayern oder in anderen Regionen geprägt ist. Da sind ja Spannungen vorprogrammiert und wenn man dann nach Sachsen-Anhalt oder aktuell auch Mecklenburg-Vorpommern schaut, da sieht man ja schon, wie so eine Partei sich da auch spalten kann oder in Baden-Württemberg, wie sie sich spalten, aber dann doch irgendwie wieder versöhnen kann. Wie sind denn da jetzt so Prognosen für das, was Oppositionsarbeit da und einheitliche Fraktionslinie angeht?
Da wird man vermutlich noch gar keine Prognose abgeben können. Die neue Fraktion wird voraussichtlich 94 Abgeordnete umfassen. Sprich, da werden sehr viele Abgeordnete ins Parlament einziehen, die damit womöglich gar nicht gerechnet haben, die womöglich auch gar keine parlamentarische oder politische Erfahrung haben. Die Erfahrung aus den Landtagen, Sie haben Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel angesprochen, zeigt, dass die Fraktion sich sehr, sehr zügig verkleinert durch Austritt von Abgeordneten oder auch Ausschluss von Abgeordneten. Pünktlich zur Bundestagswahl am Samstagabend hat die Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben, dass 5 Abgeordnete die Fraktion verlassen werden. Aber selbst wenn man jetzt im Laufe der nächsten 1-2 Jahre eine Reihe von Abgeordneten verlieren sollte, ne, man geht jetzt mit 94 Leuten an den Start, man ist da immer noch sehr, sehr breit aufgestellt mit einer ganzen Reihe von Abgeordneten. Und dann wird man, solche Untersuchungen gibt es bisher nur für die Landtage, ne, auch als Wissenschaftler sehr genau darauf gucken können, wie äußert sich eigentlich die Arbeit der AfD in der konkreten parlamentarischen Praxis.
Wir haben ja vorhin auch schon kurz besprochen, dass interessant ist, wie viele Wähler und Wählerinnen von beispielsweise der CDU, aber auch dann der SPD ja zu anderen Parteien gewechselt sind. Das kann man ja auch immer ganz schön an Grafiken nachvollziehen. Ich glaube, von der CDU war das weit mehr als 1 Million der Wähler und Wählerinnen, die zur AfD übergewechselt sind. Und so gab es da ein sehr reges Herumwechseln auch zwischen den kleineren Parteien. Und die AfD ist da ja vor allem da als Stimmensiegerin hervorgegangen. Die Gründe, die werden da auch schon vor allem gerade bei der CDU sehr intensiv erforscht und wird auch viel diskutiert. Was sagt das aber trotzdem über die letzten Legislaturperioden aus, wenn es da so eine starke Wechselwählerbewegung gibt?
Ja, das ist der eine Aspekt. Man müsste wahrscheinlich noch einen zweiten Aspekt mit hinzufügen, dass nämlich immer mehr Wähler sich sehr, sehr spät entscheiden. Zwar ist die Zahl der Briefwähler exorbitant gestiegen in den letzten Jahren. In Berlin waren es über ein Viertel aller Wähler, die per Briefwahl gestimmt haben. Also meistens auch schon deutlich vor dem Wahltag abgestimmt haben, also auch gar nicht mehr erreichbar sind für die Parteien. Aber es gibt auf der anderen Seite immer mehr Leute, und das ist eine Größenordnung von 25-30%, die wirklich sich erst in den letzten Tagen entscheiden. Von daher, ne, ist es nicht überraschend, dass es oft dann auch so einen kleinen Umschwung kurz vor der Wahl gibt oder am Wahltag, weil genau diese Leute sich erst sehr spät entscheiden. Wenn man mal auf die Wählerwanderung guckt, dann hat die AfD in der Tat etwa 1 Million Wähler von der Union bekommen, auch 400.000 von SPD und Linkspartei, interessanterweise. Aber die meisten Wähler, nämlich 1,2 Millionen, haben sie von den Nichtwählern zurückerobern können, die also beim letzten Mal nicht wählen gegangen sind, was sicherlich zum Teil auch die gestiegene Wahlbeteiligung erklärt. Und das wäre ja ein Pool von Wählerinnen und Wählern, die durchaus womöglich beim nächsten Mal ansprechbar sind durch die anderen Parteien. Also von daher sehe ich das als eine große Herausforderung für die AfD, ne, auf diesem Niveau auch beim nächsten Mal wieder abzuschneiden, weil da sind sicherlich die anderen Parteien auch in der Lage, in den nächsten 4 Jahren diese Wähler, diese früheren Nichtwähler vielleicht auch wieder für sich zu gewinnen.